Die Formel-1-Saison 2024 ist endlich Geschichte. Wir sitzen heute zu dritt zusammen, machen unseren Saisonrückblick in einer Extra-Folge Formel Schmidt. Tobi fehlt heute leider, der hat sich schon in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Fangen wir doch gleich mal an. Schmidti, das war jetzt deine x-te Saison, ich komme gar nicht mehr mit beim Rechnen. War Max Verstappen dein Fahrer des Jahres? Ich muss es gleich vorwegnehmen.
Absolut, weil Max Verstappen hatte eigentlich nur die ersten 5 Rennen das beste Auto und dann nicht mehr oder phasenweise nur noch vielleicht ein gutes Auto. Der Red Bull war zunächst das zweit, dann das drittbeste, zum Schluss oft nur noch die vierte Kraft im Feld. Und trotzdem ist er überlegen Weltmeister geworden, das muss man mal sagen. Der Abstand zu Norris ist ja beträchtlich. Also das zeigt, dass Verstappen eben auch mit einem Auto gewinnen kann, das nicht das Beste ist, und zwar über eine lange Periode hinweg. Es kann natürlich mal ein super Rennen geben wie im Regen, wo er das überspielt, aber er hat ja eigentlich über 19 Rennen hinweg sein Niveau gehalten.
Würdest du sagen, er ist damit in die Riege von Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton aufgestiegen mit dem vierten Titel jetzt?
Ja, das ist er auf jeden Fall. Also ich meine, er hat vielleicht nicht dieses Charisma wie Senna oder Hamilton, aber fahrerisch ist er auf jeden Fall auf diesem Niveau.
Gibt es für dich noch einen anderen Fahrer, der heraussticht, neben dem besten Fahrer aktuell im Formel-1-Feld?
Ja, so richtig rausgestochen ist für mich dieses Jahr keiner. Ich meine, es gab viele, die sehr gute Leistungen gezeigt haben. Pierre Gasly zum Beispiel, an dem man jetzt vielleicht nicht so denkt, aber der hat gerade zum Schluss den verbesserten Alpine wirklich auch dorthin gefahren, wo man hinfahren musste. Er war einer der Faktoren, warum Alpine dann zum Schluss noch Sechster geworden ist. Die kamen ja aus dem Nichts. Ich glaube, die hatten 11 Punkte vorher und in den letzten 5 Rennen machen die über 50. Und da brauchte man natürlich einen Fahrer, der das umsetzt. Und der ist auch wirklich klasse gefahren, muss man sagen. Hülkenberg ist toll gefahren. Der hat Trainingsergebnisse mit dem Haas erzielt, die man eigentlich mit dem Auto nicht erzielen sollte. Ich meine, der war 4 Schnellster in Katar, dummerweise dann halt zurückgestuft worden. Also es gab schon ein paar Fahrer, die sehr gute Leistungen gezeigt haben. Aber jetzt einer, der so richtig heraussticht wie Verstappen, da fällt mir keiner ein.
Bianca, schön, dass du auch bei uns bist und unsere Runde bereicherst. Wer sticht für dich heraus? Du warst ja dieses Jahr auch öfters vor Ort als in den letzten Jahren. Da warst du ja auch nahe dran an den Fahrern und an der Saison 2024.
Ja, genau. Also Michael hat es ja gerade schon erwähnt. Ich glaube, an Max Verstappen kommt man einfach nicht vorbei. Was für mich so beeindruckend war, und ich glaube, das macht die Qualität eines Fahrers wirklich aus, wenn du auch mit Material, was jetzt vielleicht nicht so super passt, einfach schnell bist und es schaffst, so ein Workaround zu finden, sage ich jetzt mal. Und man hat ja auch gesehen, Perez ist es offensichtlich nicht so gut gelungen. Und das ist das, was Verstappen für mich wirklich besonders macht. Also es haben ja auch viele gesagt, der Titel ist jetzt mehr oder weniger mehr wert als die vorher, weil er es einfach auch unter widrigen Bedingungen geschafft hat. Daneben muss ich auch sagen, Nico Hülkenberg, ich fand, der hat aus dem Haas alles herausgeholt, was geht, auch wenn er sicherlich ein paar Fehler gemacht hat, aber trotzdem war der wirklich, ja, outstanding. Und wen ich auch noch erwähnen will, und ich finde, den sollte man auch nicht vergessen, Michael und ich haben uns zum Beispiel in Spielberg darüber unterhalten und auch danach, Oscar Piastri. Der hat für mich zwar auch seine Höhen und Tiefen gehabt, aber der ist einfach von seiner Art her, finde ich, dieses Jahr herausgestochen. Wir haben beide noch gewitzelt, gell? Der nimmt alles einfach so cool. Und ich glaube, aus dem kann auch richtig was Großes werden. Und insofern ist der auch einer meiner Favoriten dieses Jahr gewesen. Aber wer waren deine Favoriten?
Ja, also Max Verstappen, an dem kommt man nicht vorbei. Es war ja auch mein erstes Jahr. Ich habe natürlich eher von außen alles beobachtet. Aber sein Auftreten, seine Art, muss ich sagen, gefällt mir vor Ort sehr gut. Er geht höflich mit den Menschen um. Er ist ein Mensch, der direkt spricht, der eine klare Vorstellung hat von seinem Leben und wie er auch Rennsport betreibt. Und ich finde, er hat herausragende Leistungen gezeigt. Also der hat Rennen gewonnen wie in Brasilien. Da reden wir dann irgendwann mal darüber. Es war wahrscheinlich wie Schumacher 96 in Barcelona oder Ayrton Senna 93 in Donington. Da war Schmidti immer dabei. Da würde ich schon sagen, an ihm kommt keiner vorbei. Und bei mir ist es auch, ich bin da bei Schmidti, er hat es schon vorweggenommen, ich fand Pierre Gasly herausragend. Das fällt immer so ein bisschen ab, wenn wir nur auf die Top-Teams schauen. Aber die Rennen, die er dann am Ende der Saison gezeigt hat, waren klasse. Und er hat ja auch sein Team nicht 1 Euro Schaden gekostet, als einziger Fahrer. Also eine fehlerfreie Saison in dem Sinne. Und für mich dann noch der zweite, damit wir noch einen anderen Namen haben, George Russell. Ja, er hat auch seine Schwächen gehabt, wenn wir an Australien denken, aber er hatte doch Lewis Hamilton über die Saison im Training, im Qualifying vor allem im Griff. Und ich glaube, da können wir uns die nächsten Jahre wirklich auf ein geiles Duell freuen, wenn Mercedes das Auto hinbekommt, weil der wird gegen Max Verstappen nicht zurückstecken, wie auch Oscar Piastri.
Ich glaube, eins muss man noch sagen, es hängt natürlich immer vom Fahrzeug ab. Letztes Jahr haben wir alle den Fernando Alonso hochgejubelt, der mit seinen 42 Jahren da noch gefahren ist wie ein Junger. Ich glaube, Alonso war höher nicht viel schlechter, aber das Auto war einfach eine Gurke. Und vor allem in der zweiten Saisonhälfte dann. Und jetzt auch die letzten beiden Rennen, der siebte und der achte Platz oder der neunte Platz, das ist wie ein Podium mit diesem Auto. Ja. Mit dem war eigentlich nicht mehr in die Punkte zu fahren. Man hat ja gesehen, der Stroll hat ja gar keinen Fuß mehr auf den Boden gebracht. Und letztes Jahr war Stroll noch mit dem besseren Auto in der Lage, wenigstens in die Punkte zu fahren. Also man sieht, das Auto macht natürlich unglaublich viel aus. Und man ist dann oft mal, sagt man ja, okay, der bringt es nicht mehr. Aber man muss das, glaube ich, immer ins Verhältnis zum Auto setzen.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und auch im Verhältnis zum Teamkollegen. Deshalb haben wir ja auch die Beispiele Verstappen, Gasly und auch Russell jetzt anbringen können. Piastri, gut, Norris ist vor ihm gelandet. Aber dann kommen wir vielleicht auch gleich mal zur Enttäuschung des Jahres, weil wenn ich mir Aston Martin anschaue, ist ja eigentlich auch ein Ein-Mann-Team. Wer ist für dich dieses Jahr besonders abgefallen?
Ja, auf der Hand wieder, also ist ähnlich wie Verstappen jetzt im Guten, ist natürlich Sergio Perez, der ab dem Grand Prix von, ich würde mal sagen, Imola nichts mehr gebracht hat eigentlich. Und das ist ein bisschen komisch, weil seine Saison begann eigentlich gut mit, ich glaube, 4 Podestplätzen, 3-mal Zweiter, 1-mal Dritter. Der ist richtig gut eingestiegen und man hat ja so auch das Gefühl, dass er mit sich im Reinen ist, dass er genau weiß, den Verstappen schlage ich sowieso nicht. Ich mache das Beste jetzt aus meiner Situation und hänge mich halt da hinten dran und schaue, dass ich für das Team maximal Punkte einbringe. Und plötzlich ist wieder dieser Knick da. Natürlich wurde der Red Bull dann schlechter über den Verlauf der Saison und er hat darunter mehr gelitten als Verstappen. Aber dass er dann so schlecht abschneidet, war dann schon eine Enttäuschung. Und vielleicht war es nicht besonders schlau von ihm und auch von Red Bull, diesen Vertrag zu verlängern. Ich glaube, Perez hätte da schon merken müssen, ich komme da auf keinen grünen Zweig mehr in diesem Team. Schau mich lieber irgendwo anders um. Und ich glaube, so um den Grand Prix Kanada rum, als er dann unterschrieben hat für Red Bull, hätte er vielleicht noch woanders einen Platz gekriegt. Und natürlich hinten raus hat sich keiner mehr für ihn interessiert, weil die Leistungen dann auch immer schlechter wurden. Also das war sicher für mich eine der Enttäuschungen der Saison. Wie man überhaupt sagen muss, die älteren Fahrer hatten es dieses Jahr schwer. Also Daniel Ricciardo hat uns ja auch nicht überzeugt. Ja, Kevin Magnussen hat zum Schluss die Kurve gekriegt. Das muss man dem wirklich auch zugutehalten, muss ich wirklich sagen. Der hat vielleicht von allen Fahrern den größten Turnaround geschafft. In der zweiten Saisonhälfte war der richtig gut und der war nicht viel langsamer als Hülkenberg, hat klasse Rennen gefahren, ist ein paar Mal von der Strategie verarscht worden, sagen wir mal so. Aber das zeigt schon, dass gewisse ältere Fahrer dieses Jahr, Bottas zählt auch dazu, ihre Probleme hatten.
Finde ich gut, dass du es schon mal ansprichst. Da kommen wir noch mal später dezidiert dazu, weil wir ja auch nächstes Jahr ganz viele junge Fahrer haben und das dann auch mal so ein bisschen in Relation setzen können. Bianca, wer war bei dir so obvious choice, auch Perez?
Ja, auch Perez, aber so ein bisschen auch aus einem anderen Grund. Oder was heißt aus einem anderen Grund? Ich fand einfach, er ist nicht so gut mit der Situation umgegangen. Ich fand es schwierig, dass er in Katar, haben wir das aus nächster Nähe erlebt, wie er ungefähr in der Pressekonferenz 100-mal gesagt hat, wir haben das Problem und wir müssen das irgendwie lösen. Mir hat das so ein bisschen gefehlt, dass der Verantwortung dafür übernimmt, dass jetzt einfach eine gewisse Zeit verstrichen ist und es einfach auch auf seine Kappe geht. Das, ja, und ich meine, über die Leistung brauchen wir nicht sprechen. Das ist ja offensichtlich. Die waren einfach nicht mehr da dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Der andere Fahrer, wo ich sagen muss, okay, da habe ich zwar jetzt nicht Wunder erwartet, aber fand ich jetzt auch nicht so grandios, war Valtteri Bottas. Ich glaube generell, dass Sauber ewig ohne einen Punkt unterwegs war, war ein Tiefpunkt, also für das Team selber auch. Aber auch Bottas ist ja jetzt nicht irgendwie für mich total motiviert rausgestochen oder so. Und das, ja, fand ich jetzt auch nicht so überzeugend.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Natürlich Perez, Bottas, ich werfe dann noch den Namen Lance Stroll rein. Ich finde, so jemand sollte nicht in der Formel 1 fahren, nicht bei einem Team mit den Ansprüchen, die Aston Martin für die kommenden Jahre hat. Der ist ja unmotiviert, teilweise wirkt er sitzt sehr unmotiviert auch schon in den Medienrunden herum, habe ich den Eindruck. Also ihm ist das irgendwie vielleicht alles nicht ganz so wichtig. Und er nimmt da Leuten einen Platz weg, die wirklich Feuer haben für die Formel 1. Er hat seine Glanzlichter gehabt in der Vergangenheit, aber da waren jetzt einfach zu viele Aktionen, wo ich sage, gib doch lieber dem Drugovic zum Beispiel die Chance, der ja auch in dem einzigen freien Training dann Ende der Saison gezeigt hat, dass er auf Augenhöhe fahren kann auf eine Runde mit Fernando Alonso. Und da hätte Aston Martin auch noch ein weiteres Asset im Auto sitzen, würde ich sagen.
Ja, aber der alte Stroll wird die Formel 1 nie weiterführen, wenn sein Sohn, wenn er nicht seinen Traum leben könnte, sein Sohn würde irgendwann mal Weltmeister. Ich meine, es traut sich ja auch keiner, ihm zu sagen, dass es nie wird, aber...
Da muss das Auto eine halbe Sekunde schneller sein und der zweite Fahrer muss schlechter sein.
Also der Sohn müsste endlich mal die Eier haben und sagen, Vater, lass mich in Ruhe, gib mir 1 Million im Jahr, im Monat und das reicht mir und ich will damit nichts zu tun haben.
Ich erinnere mich an eine Situation in Katar, als wir doch an diesen am Eingang vom Fahrerlager an diesen Bildern von den Fahrern entlang gelaufen sind, die da alle einzeln aufgereiht waren. Und Schmidi und ich haben uns das angeschaut und gesagt, schau dir an, wie unmotiviert Stroll da eigentlich schon auf diesem Plakat irgendwie schaut. Also ja, so läuft es dann manchmal hinter den Kulissen, wenn wir uns vor Ort über die Fahrer unterhalten. Ich würde mal überleiten zu den Teams. Da gab es ja auch sehr krasse Wellenbewegungen. Wir haben wahnsinnig viele Sieger oder Siegkandidaten am Ende des Jahres gehabt. Es gab aber einfach auch Teams, die am Anfang ihre Höhen hatten, die eher am Ende ihre Höhen hatten. Ferrari zum Beispiel hat definitiv in der zweiten Saisonhälfte total aufgedreht. Bei Mercedes ging es ständig hoch und runter, hatte ich so das Gefühl. Und McLaren, die haben eigentlich auch eher hinten raus aufgedreht. Was waren so für euch die positivsten Entwicklungen auch, die Teams hingelegt haben? Oder welche Teams haben die positivsten Entwicklungen hingelegt?
Ich glaube, an erster Stelle muss man schon McLaren nennen. Die sind auch zu Recht Konstrukteursweltmeister geworden. Die haben mit einem Upgrade in Miami alles auf den Kopf gestellt. Davor waren sie das viertschnellste Auto, dann das schnellste. Sie waren eigentlich relativ konstant, hatten den ein oder anderen Schwächemoment mal bei der einen oder anderen Rennstrecke. Aber eigentlich war McLaren schon das schnellste Team. Es war vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass sie zu wenig draus gemacht haben. Jetzt, wenn man sich nur mal jetzt die Fahrerweltmeisterschaft anschaut, ich glaube, Norris kam aus den ersten 5 Rennen mit einem Rückstand von 58 Punkten raus und am Ende war der immer noch so groß. Das darf natürlich mit dem besten Auto nicht passieren. Und das kann man nicht alles nur auf den Norris schieben. Da war auch McLaren teilweise mit schlechten Strategien dran schuld. Aber die mussten eben das Gewinnen auch erstmal wieder lernen. Also das letzte Mal Konstrukteursweltmeister 98, das letzte Mal, oder sagen wir mal, ab 2012 eigentlich nichts mehr gewonnen. Da war dieser eine Sieg noch in Monza von Ricciardo, aber die haben über 10 Jahre nicht gewonnen. Die mussten erstmal wieder in diesen Modus kommen, wie gewinne ich ein Rennen? Und davon hat natürlich Red Bull profitiert und Red Bull ist ja genau den anderen Weg gegangen. Bei denen ging es eigentlich ab Imola nur noch bergab. Und je mehr sie versucht haben, den Fehler zu finden, umso weiter haben sie sich eigentlich in diesem Wald verirrt. Und erst nach dem Tiefpunkt in Monza hat man sich dann doch wieder zusammengesetzt, zusammengerauft und hat dann wenigstens ein Auto geschaffen, das hin und wieder seine Highlights setzen konnte. Ich meine, okay, man kann sagen, Brasilien im Regen, das war Verstappen, aber er hat ja auch den Sprint in Austin gewonnen, er hat in Katar auf trockener Rennstrecke gewonnen. Wenn sie den Red Bull ins Fenster gekriegt haben, dann war er wieder gut ab, sagen wir dem, ab Austin, wo dann ja, also mehr oder weniger alter Unterboden ans Auto kam, ein bisschen mit neuen Teilen versetzt. Und bei den anderen Teams muss ich sagen, Ferrari war eigentlich auch konstant. Die hatten halt dieses Sommerloch. Das war fatal. Mhm. Diese 6 Rennen. Ja. Montreal hatte noch nichts mit dem Auto selbst zu tun. Das haben sie selber durch schlechte Zuverlässigkeit, Unfall im Rennen einfach weggeschmissen. Die kamen ja als Favorit nach Montreal also auf dem Papier und sind mit 0 Punkten heimgefahren. Ab Barcelona kam dann dieses Upgrade. Man hat relativ schnell gemerkt, dass da was nicht stimmt. Das war gut, aber dann muss man erstmal wieder den alten Boden hervorkramen. Den haben sie dann noch ein bisschen modifiziert. Das sind dann mit einem Kompromiss über 4 Rennen gefahren. Und die haben in diesen 6 Rennen 89 Punkte auf McLaren verloren und waren trotzdem zum Schluss ziemlich nah dran. Also das zeigt schon, wenn sie dieses Loch nicht gehabt hätten, wäre wahrscheinlich Ferrari Weltmeister geworden. Jetzt kann man sagen, okay, da ist jeder unter diesen Top-Teams, der sagen kann, ja, wenn ich da ein bisschen besser gewesen wäre oder dort den einen Fehler weniger gemacht hätte. Aber ich würde mal sagen, unterm Strich war McLaren schon das beste Team. Und Ferrari, ja, die werden lange, lange drüber nachdenken, was sie da im Sommer falsch gemacht haben.
Ist es dann nicht immer so ein bisschen hätte, wäre, wenn? Weil in meinen Augen, Ferrari hat es wieder nicht geschafft. Das ist am Ende, was zählt. McLaren war lange weg von der Spitze in der Formel 1, kommt dann zurück und gewinnt die Weltmeisterschaft. Die haben letztes Jahr nach den ersten 2 Rennen 0 Punkte gehabt und werden dieses Jahr Weltmeister. Also das ist eine Entwicklung, die ist herausragend. Die stellt alles andere für mich in den Schatten. Ich glaube, ein Name, da werden wir nachher noch drüber reden, das ist Andrea Stella. Der hat da die Siegermentalität und die Klarheit aus den Jahren, die er bei Ferrari damals gelernt hat, in den Nullerjahren da mitgebracht. Und deshalb absolut verdienter Weltmeister in meinen Augen, McLaren. Ich finde, dass alle Top-Teams ihre Höhen und Tiefen hatten. Da gebe ich Schmidti recht. Ich fand sie bei Mercedes auch ziemlich, ziemlich stark, diese Schwankungen. Allerdings glaube ich auch, dass Mercedes ein positives Jahr hingelegt hat, auch wenn sie von Platz 2 auf Platz 4 abgefallen sind. Aber sie haben wieder Rennen gewonnen. Sie haben wieder gezeigt, wenn sie das Fenster treffen, sind sie da und dann operieren sie auch am besten. Und deshalb würde ich das sogar vor Red Bull legen, weil ich glaube, Red Bull war wirklich am Ende eine Max Verstappen-Show. Sie haben am Anfang ein tolles Auto hingestellt, wo wir gedacht haben alle, warum gehen die jetzt so einen anderen Weg? Die machen jetzt Dinge, die der alte Mercedes hatte, und sie haben es zum Laufen gebracht. Aber irgendwann haben sie dann sich im Wald verrannt und die Probleme gingen ja eigentlich schon letztes Jahr los. Und bei den anderen Teams, ja, am Ende kam Alpine auf, aber ich möchte da auch nochmal Haas erwähnen, die eine unglaubliche Saison hingelegt haben, vom letzten Platz letztes Jahr bis auf Platz 7 vorzukommen, als mit diesem kleinen Team erstmals wirklich das Upgrades funktioniert haben diese Saison. Ich weiß nicht, Bianca, wie siehst du so eine Entwicklung von so einem kleinen Team, auch wie Haas, im Vergleich zu einem Team wie Red Bull oder Mercedes, die ja eine ganz andere Manpower haben?
Ja, das ist es, wie du sagst. Man muss das ja auch ein bisschen ins Verhältnis setzen, was die für Möglichkeiten haben. Und das ist definitiv ein Riesenpunkt. Was ich auch super spannend fand, war Alpine. Du hattest das gerade schon angerissen. Das stand bei mir auf dem Zettel. Ich habe mit denen echt gar nicht mehr gerechnet. Also ich dachte wirklich so, nachdem die so schlecht angefangen haben, das war wirklich gruselig, manchmal zuzuschauen. Dachte so, oh mein Gott, was läuft hier irgendwie falsch? Und dann diese Personalwechsel und so weiter. Und dann kam gefühlt Flavio. So. Und man dachte nur so, ist das jetzt nur Show? Und der Ochs natürlich noch. Und ich weiß nicht, wer von beiden da jetzt offensichtlich Gas gegeben hat oder vielleicht auch die beiden zusammen. Ich glaube aber, was generell unterschätzt wird, und wie du es sagtest, Stella, steht auch auf meiner Liste, diese menschliche Komponente, wie man ein Team führt, wie die Leute motiviert werden und auch diese ganzen kleinen Puzzleteile zusammenzufügen. Ich glaube, das ist alles viel komplexer, als wir uns das wirklich vorstellen. Und insofern muss ich wirklich sagen, Alpine, Respekt, hätte ich nicht gedacht, dass die da am Ende noch vorne mitfahren.
Also bei Alpine ist es natürlich eher so ein Regiment der Angst. Flavio, das weiß man, der bei Flavio Briatore weiß man, der kennt da keine Verwandten, bei dem zählt halt nur der Erfolg. Und er sagt ja selber, wenn einer da ein, zwei Mal einen Fehler macht, dann fliegt er halt raus. Und da ist natürlich jetzt jeder motiviert, eben nicht rauszufliegen, würde ich mal sagen, aus der Angst heraus, es könnte passieren. Und dann hat er halt doch, obwohl er eigentlich von Technik gar nichts versteht, er hat dann doch wieder den richtigen Ansatz. Das letzte Upgrade, was ja Alpine richtig nach vorne gebracht hat, das hätte es fast nicht gegeben. Der Briatore hat dem Technikchef gesagt, pass auf, du zeigst mir jetzt, dass das Upgrade, was wir jetzt machen für Austin, für die letzten 5 oder 6 Rennen, dass es nächstes Jahr uns was bringt, sonst machen wir es nicht. Ich brauche kein Upgrade, dann bin ich lieber 9., spare mir das Geld und setze das nächstes Jahr ein. Da denkt er eben pragmatisch. Und man konnte ihm zeigen, nee, das, was wir jetzt machen, ist die Basis des 5er-25er Auto. Und da muss man wieder sagen, da hat er so einen gewissen Punkt, den er schon immer hatte. Obwohl er eigentlich von den Dingen im Detail keine Ahnung hat, hat er den Blick fürs große Ganze und kann dadurch dann auch Leute motivieren. Eine andere Geschichte war die, der hat, als er das erste Mal in Enstone war, sagt er, sehe ich das Vorjahresauto in der Lobby rumstehen. Sagt, was ist denn das für eine Motivation? Das Ding hat ja nichts gewonnen. Und hat dann die beiden Weltmeisterautos, also den 95er Benetton und den 2006er Renault, in die Lobby stellen lassen, mit den ganzen Pokalen. Da sagt er, da gehen die Leute rein, sehen in der Lobby, das haben wir mal geschafft früher, das müssen wir wieder schaffen.
Also das Psychologie ist so, aber ja, auch, also nur eine harte.
Ja. Also da ist er schon gut, muss man sagen. Wie du schon sagst, Stella ist ein ganz anderer Typ. Der setzt mehr auf Harmonie und so. Und alle Leute müssen immer happy sein mit dem, was sie da machen. Ganz anderer Typ. Er ist natürlich auch viel jünger als der Flavio.
Wir hatten gerade gesagt, Alpine, da ging ja am Anfang gar nichts. Deswegen lasst uns mal zu sprechen kommen auf die negativsten Entwicklungen. Auf wer hat euch eigentlich dieses Jahr von den Teams her enttäuscht?
Aston Martin.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ist auch mein Ding gewesen. Ja.
Ich weiß nicht, Schmidti, ich glaube, Alonso nach der Winterpause, sei schon Sommerpause, waren es dann nur noch 21 Punkte, die hat er im Alleingang eingefahren. Also mit einem Team, mit den Ansprüchen, mit dem Brimborium, neue Fabrik und alles. Eigentlich müsstest du sagen, wie kann das sein, dass die nicht nach vorne kommen? Das ist so ein bisschen wie im Fußball, wenn man an HSV und Schalke denkt, eigentlich Riesenclubs mit Potenzial ohne Ende, aber sie kriegen die PS nicht auf die Straße und ich habe den Eindruck, sie wissen auch gar nicht, was sie machen sollen so richtig mit dem Auto. In Abu Dhabi haben sie uns andere Sachen erzählt als Mercedes, obwohl sie zum Beispiel eine sehr ähnliche Hinterradaufhängung haben, beziehungsweise sie übernehmen sie von Mercedes und sie erzählen da andere Dinge und rutschen immer weiter ab. Also ich bin wirklich enttäuscht von Aston Martin und ich muss es auch sagen, Sauber war auch ein Flop. Ja, sie waren am Ende besser, aber über das ganze Jahr gesehen war das wirklich echt eine dünne Vorstellung von Sauber.
Ich glaube, man muss das Auf und Ab der Teams in diesem Jahr, glaube ich, man muss auch nochmal zurückgehen, wie das mit dieser Ground-Effekt-Ära losgegangen ist. Im ersten Jahr hat natürlich jeder seinen Weg gesucht. Das waren neue Autos, die gab es das letzte Mal 45 Jahre davor. Jeder war praktisch, ja, jeder hat bei Null begonnen. Und dann hat da jeder so seinen Weg gefunden im ersten Jahr. Und im zweiten Jahr wurden die Ingenieure dann mutiger und jeder hat dann versucht, Abtrieb draufzupacken. Und dann wurden die Autos immer schwerer zu fahren. Und dann gab es schon Ende letzten Jahres einige Teams, die gemerkt haben, hey, wir gehen da den falschen Weg. Es bringt nichts dauernd, Abtrieb, Abtrieb, Abtrieb. Wir haben tolle Zahlen im Windkanal, aber die kommen auf der Strecke nicht an. Eines der ersten Teams, das es kapiert hat, war Ferrari, dann auch Haas. Und die sind eigentlich konsequent die gesamte Saison diesen Weg gegangen. Man hatte bei beiden Teams, auch natürlich bei McLaren, immer das Gefühl, die wissen, was sie tun. Okay, Ferrari hat sich einmal vertan, aber sie haben sofort den Weg wieder zurückgefunden. Bei anderen Teams zum Beispiel, bei Mercedes, hatte ich nie den Eindruck, dass sie genau wissen, was sie tun. Da gab es immer diesen Unsicherheitsfaktor. Sie haben gedacht, so, jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht's vorwärts und dann kam wieder der Rückschritt. Weil wieder eine andere Strecke, andere Bedingungen, da hat es wieder nicht gepasst. Red Bull, muss man sagen, wirklich ab dem Grand Prix in Imola, als man gemerkt hat, die Konkurrenz kommt näher, ist man immer weiter abgedriftet. Dazu zählt jetzt auch Aston Martin. Aston Martin hat dann eigentlich immer nur auf Abtrieb gesetzt und hat das Auto immer schlechter gemacht. Sie haben also diesen Umkehrschwung nie geschafft. Ich glaube, jetzt haben sie es kapiert, so wie es Alpine kapiert hat mit dem letzten Upgrade. Man kann das ganz gut immer sehen, wann die Teams dann auf den Trichter kommen und dann wirklich ihre Entwicklung auf ein anderes Konzept umgestellt haben.
Wie ist es bei dir?
Also ja, das würde ich auch sagen. Aston Martin, also ich bin da wirklich ganz mit Schmiddi einer Meinung. Also das braucht man, glaube ich, nicht mehr weiter ausführen. Das ist eigentlich gruselig auch wieder.
Ja, und vielleicht rollen da dann in Zukunft auch wieder Köpfe, weil Lawrence Stroll, der ist da eher noch so ein Alter von der alten Schule. Kommen wir zu was Positiverem. Die Fans, die schauen sich natürlich immer die Rennen an und dann gibt es auch Highlight-Clips, deshalb die Formel 1 lebt von Überholmanövern und von Action. Schmiddi, Bianca, was waren denn eure Überholmanöver des Jahres 2024?
Fang du mal an.
Ja, wir waren ja gemeinsam in Spielberg und da muss ich wirklich sagen, Spielberg, diese Nummer zwischen Norris und Verstappen hat mich wirklich so vom Stuhl gerissen. Also es ist selten, dass ich im Pressezentrum sitze und mir denke, holla die Waldfee.
Im Sprint oder im Rennen?
Die hatten sich das ganze Wochenende ja tatsächlich duelliert. Und das fand ich einfach wahnsinnig spannend. Ich fand auch die Diskussionen danach total interessant, wer jetzt wohl im Recht war und wer nicht. Es war natürlich auch so ein bisschen eine Standortbestimmung schon mal. Wie weit kann man gehen? Wie weit darf man nicht gehen? Und auch so ein psychologischer Machtkampf zwischen Norris und Verstappen. Also dieses Hin und Her mit dem ganzen Brimborium drumherum an dem Wochenende war für mich so ein großes Highlight und ein Manöver der Saison.
Ja, also natürlich, dieses Duell hat sich ja dann auch noch fortgesetzt. Wir haben es in anderen Rennen noch gesehen. Meistens hat Verstappen gewonnen, weil Verstappen einfach sein Vorfahrtsrecht durchsetzt. Er hält dann halt rein, auch wenn die Nase ein bisschen dahinter ist. Beste Beispiel war in Katar, da muss der Norris eigentlich zwingend die zweite Kurve gewinnen nach dem Start und den Restart gewinnen. Er war vorne, aber er hat zurückgezuckt. Da vielleicht macht es auch noch Sinn, weil da ging es schon um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Also Verstappen weiß es, dass bei dem um die Konstrukteurs-WM geht und er weiß, dass er zurückzieht. Ein ganz anderer Typ ist der Piastri. Der Piastri lässt sich einfach nichts gefallen und das hat man jetzt in Abu Dhabi gesehen. Der hat draufgehalten und er wusste ganz klar, dass er im Recht ist, weil der andere kam von innen und Der hätte die Kurve vielleicht gerade noch geschafft, aber nur zu dem Preis, dass Piastri dann in die Auslaufzone geht. Und der wollte einfach nicht in die Auslaufzone. So, dann muss sich der Herr Verstappen halt mal drehen im Feld. Natürlich hat es den Piastri auch gekostet. Aber er hat dann auch wieder am Funk gezeigt, wie cool der ist. Ja, da wurde nicht groß rumgeschrien, was der andere da für ein Idiot ist, sondern ganz ruhig gesagt, feine Aktion vom Herrn Weltmeister. Ja. Und als dann die Meldung kam, der kriegt eine 10-Sekunden-Strafe, gut, ganz, ganz knapp. Und das ist so ein Typ, der kann dem, wenn der noch dazulernt, der ist ja erst in seinem zweiten Jahr, der kann dem Verstappen mal gefährlich werden. Der wird sich nichts gefallen lassen. Und das wird sich Verstappen merken, er ist ja nicht dumm. Also gegen den wird er in Zukunft anders fahren, weil er weiß, der hält rein. Und ja, Überholmanöver, sicher Piastri gegen Leclerc in Baku. Eines, was mir auch sehr gut gefallen hat, war Sainz gegen Verstappen in Mexiko. Also da aus dem Nichts plötzlich am Ende der Zielgeraden nach innen reingestochen ist, ganz toll gemacht. Also da gab es schon ein paar wirklich gute Zweikampfszenen in diesem Jahr, Gott sei Dank, weil es ja eben eine ganz andere Saison war als die 23er. Wir hatten jetzt 4 Teams, 7 Fahrer, die Rennen gewinnen konnten, und zwar aus eigener Kraft gewinnen. Das war ja nicht, dass diese 7 Sieger da irgendwie vom Schicksal beschenkt wurden, sondern die sind wirklich an dem Tag die Besten gewesen.
An einem Tag der Beste war auch Lewis Hamilton in Silverstone. Deshalb ist es für mich mein Manöver des Jahres, als er seinen Teamkollegen dann George Russell überholt hat. Ja, das war weniger spektakulär als Sainz gegen Verstappen oder Piastri gegen Leclerc. Aber als er dann runter Richtung Stowe vorbeigefahren ist, als es angefangen hat zu tröpfeln und du hast gemerkt, jetzt schlägt seine Zeit, und nach der langen Phase auch, wo er kein Rennen gewonnen hat, und dann sind die eskaliert. Also die Fans in Silverstone, da hat es gebebt, und das ganze Pressezentrum auch. Ich bekomme gerade jetzt schon wieder Gänsehaut, ohne jetzt Fan sein zu wollen, aber Fan von diesem Sport, von der Geschichte. Und das war für mich dann das Manöver des Rennens, obwohl er dann auch wieder überholt wurde. Aber das hat sich so eingebrannt bei mir.
Ich würde sagen, es war das Rennen des Jahres. Ganz einfach, ja, weil das Rennen auch mehrmals gekippt ist. Ja. Kam natürlich die kurze Regenphase dazwischen, aber am Anfang haben wir gedacht, es gewinnt der Verstappen. Dann waren die McLaren wahnsinnig stark, und dann war eigentlich schon fast klar, das gewinnt Norris oder Piastri. Und dann kam plötzlich die Mercedes wieder, und Mercedes war am Anfang auch schon gut. Also das ging immer hin und her und hin und her. Und zum Schluss war es ja dann eine Verfolgungsjagd. Hamilton war eigentlich auf den falschen Reifen, und er hat es gerade noch so über die Bühne gekriegt. Verstappen hat ja dann aufgeholt. Ein bisschen ähnlich war Monza, wo Ferrari gepokert hat mit einem Stopp. Und Leclerc musste dann seinen Vorsprung verwalten, und von hinten kamen die Gegner angeflogen, in dem Fall Piastri. Und er hat es auch noch über die Bühne gebracht. Und Ferrari in Monza, das war natürlich ein Riesenmoment, ganz klar. Also ich glaube, das waren die zwei Highlights von den Rennen her.
Glück gehabt, dass ich bei beiden vor Ort war. Also ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das sind Erinnerungen, die bleiben für immer. Ja. Kommen wir dann zum, sag ich mal, Patzer des Jahres, wo ihr euch sagt, hey, das sollte einem Fahrer auf dem Level einfach nicht passieren. Fällt euch da was ein?
Also spontan, ich fange jetzt an, Perez dreht sich hinterm Safety Car in Katar. Also ist zwar Hülkenberg auch passiert, aber in der Häufung, in der Perez Fehler gemacht hat, dachte ich mir nur so, das ist jetzt nicht sein Ernst. Nee, also ich finde, das ging nicht, ist für mich ein Eigentor des Jahres. Wenn wir das Eigentor des Jahres ein bisschen weiter fassen, weiß nicht, ob man es als Eigentor bezeichnen kann, aber was mich verwundert hat an Entscheidungen, oder wo ich nicht genau weiß, ob sie jetzt super war, ich finde es wahnsinnig toll, dass Lewis Hamilton zu Ferrari geht, einfach weil das eine mega Geschichte ist. Aber es tut mir auch so ein bisschen leid für Carlos Sainz, weil ich der Meinung bin, der hat ja echt einen guten Job auch dieses Jahr gemacht. Und da würde ich jetzt sagen, es ist vielleicht ein umstrittenes oder eine schwierige Entscheidung, auch wenn Lewis definitiv der Star und überhaupt ist. Aber ja, als Eigentor kann man es wahrscheinlich nicht bezeichnen, aber man kann es diskutieren, weil ich wirklich fand, der Sainz hat da echt einen guten Job gemacht.
Kommen wir auch noch zum Hamilton-Wechsel, weil der hat ja uns alle schon vor der Saison in Ekstase versetzt, wie auch immer. Schmiddi, auf der Strecke, wo erinnerst du dich dran und sagst, hey, was war das für eine Nummer jetzt?
Ja, also Fernando Alonso hat heuer ein, zwei Fehler gemacht, die mich verwundert haben. Gerade in Imola hat das Auto im Training rausgefeuert. Ja, genau. Das ist ein bisschen verwunderlich. Auch er erzählt ja auch in Interlagos zu den Leuten, die da das Auto abgelegt haben, waren ja viele. Da muss man sagen, waren halt zwei dabei, die gleich zweimal gecrashed sind. Sainz und Colapinto, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Das sollte eigentlich nicht passieren, zweimal an einem Tag. Im Regen kann man mal abfliegen, aber ich glaube, die waren vorgewarnt, wie tückisch an dem Tag die Strecke und die Bedingungen waren. Es sollte also nicht zweimal passieren. So vom Team her würde ich sagen, natürlich Mercedes in Spa, das Auto von Russell zu leicht. Da ist man ein bisschen zu stark ins Risiko gegangen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist halt so, die Formel 1 ist am Limit. Und Fred Vasseur hat uns noch in, ich glaube, in Katar oder Abu Dhabi erzählt, eigentlich steht von uns jeder mit einem Bein in der Disqualifikation. Wir sind mit allem am Limit, mit Sprit, mit Gewicht, mit der Planke, also quasi mit der Bodenfreiheit und wie stark die Planke abgenutzt wird. Also man bewegt sich da am Limit und muss halt einfach, man muss das machen, weil wenn man es nicht macht, schenkt man einfach ein paar Kilo her oder wie auch immer oder ein bisschen Bodenfreiheit, was dann mehr Abtrieb bringt. Und Mercedes hat es da überzogen und das war natürlich dumm, es wäre ein Doppelsieg gewesen. Man kann jetzt sagen, okay, der Sieg blieb im Haus, aber Doppelsieg ist besser als einfacher.
Also gebe ich dir recht, klar, sie haben dann gewonnen, aber am grünen Tisch will dann auch kein Rennfahrer ein Rennen gewinnen, glaube ich. Also es ist dann schon schöner, als Erster über die Ziellinie zu fahren. In dem Fall war es halt George Russell, der ja ein starkes Rennen gezeigt hat. Bei mir als Flop muss ich sagen, Brasilien, Lance Stroll, wer sich in der Aufwärmrunde dreht. Und das Beste war dann noch, dass er dann quasi gemeint hat, er müsste durch diesen Kies da fahren, diesen künstlichen Kies, und sich dann einbuddelt und sagt, oh, war es halt, und dann kann ich nach Hause gehen, so nach dem Motto. Da habe ich gedacht, ja, okay, der hat einen frühen Flug nach zurück. Ja, das, klar, Perez hatten wir auch schon, aber das war für mich eher so die Aktion, die mir hängen geblieben ist. Perez hatten wir schon angesprochen, ganz kurz vorhin, wie seht ihr das jetzt auch im Blick auf die Zukunft? Hat Red Bull einen großen Anteil daran, ich frage provokant, seine Karriere im Endeffekt zerstört zu haben?
Ja, ich glaube, ich glaube auch ein anderes Team hätte sich da schwer getan. Wenn du so einen überlegenen Fahrer hast, wie es Verstappen ist, dann ist das fast unausweichlich. Natürlich kann man sagen, wenn der Red Bull ein bisschen einfacher zu fahren gewesen wäre, dann wäre der Perez, so wie in den Jahren davor, eigentlich ganz gut durchgekommen mit zweiten, dritten Plätzen oder vielleicht mal an einem guten Tag auch einem Sieg, was er auch hatte bei Red Bull. Das war vielleicht der Fehler von Red Bull, dass sie eben dieses einfach zu fahrende Auto nicht hatten. Aber ansonsten, was will man machen? Ich meine, das Problem, es beginnt halt dann irgendwann im Kopf. Selbst wenn einer nur 2-3 Zehntel dahinter ist. Nach dem 7., 8. Mal, Martin Brundle hat es uns da erzählt, sagst du dir als Fahrer, hey, das gibt's doch gar nicht. Wo sind die 2-3 Zehntel? Das ist nicht viel, aber es sind 2-3 Zehntel. Dann schaust du halt auf den GPS-Daten noch oder in der Telemetrie und stellst fest, der ist und der Kurve schneller. Und irgendwann, wenn du selber ehrlich zu dir selber bist, sagst du, das kann ich nicht. Ja, und dann wird es halt hart. Ja, wenn du dir eingestehen musst und jeder, der da mitfährt, denkt ja, er ist der Beste. Wenn du dir eingestehen musst, das kann ich nicht, dann wird es hart. Und dann musst du meiner Ansicht nach das Team wechseln. Das hätte eigentlich auch Perez merken müssen.
Also ich finde überhaupt nicht, dass Red Bull seine Karriere zerstört hat, weil, wie ich das vorhin schon gesagt hatte, als es um Verstappen geht, die Qualität eines Rennfahrers ist es auch aus, in Anführungsstrichen, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, scheiße Gold zu machen.
So wie wir, wenn wir Artikel schreiben.
Manchmal, aber da hatte Red Bull nichts mit zu tun. Also natürlich, das Auto war nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Aber das hat ein Rennfahrer in seiner Laufbahn immer wieder. Das fängt schon im Kartsport an. Du hast irgendwie Wochenenden, da ist dein Kart einfach mies eingestellt und dann kannst du dich mit dem Mechaniker kloppen. Aber es hilft nichts, wenn du nicht auf den grünen Zweig kommst, dann musst du trotzdem damit fahren. Und das macht für mich die Qualität, wie gesagt, eines Rennfahrers aus. Also insofern finde ich nicht, dass man sagen kann, Red Bull hat seine Karriere zerstört. Was ich noch spannend finde, ist der Punkt, wie man vielleicht so mitgefühlt hat im Laufe der Saison mit Perez. Weil das hat bei mir zum Beispiel wirklich geschwankt. Also ich war anfangs der Saison, mitten der Saison, als diese Probleme losgingen, auch noch voll auf dem Trip. Michael und ich haben uns auch drüber unterhalten, wer soll ihn denn ersetzen? Also gibt es denn wirklich jemand Besseres? Und da war ich noch voll auf der Seite von Perez, wo ich mir gedacht habe, okay, gibt, glaube ich, wirklich niemand Besseres und der macht einen soliden Job, auch wenn er nicht herausragend ist. Aber so im weiteren Verlauf dann, als er einfach nicht mehr die Kurve gekriegt hat, da habe ich mir dann auch gedacht, nee, das ist einfach dann nicht gut genug für dieses Team, für die Formel 1. Da muss er sich was einfallen lassen. Und damit war dann eigentlich in Katar bei mir so ein Mitgefühlstiefpunkt erreicht, weil ich dachte, Junge, jetzt übernimmst du nicht mehr Verantwortung dafür, dass das hier nicht läuft, sondern sagst weiterhin, ja, ich fahre nächstes Jahr, nein, wir müssen das lösen und wir sind auf einem guten Weg, wo ich gedacht habe, also das glaubst du dir ja selber nicht, wenn du das jetzt schon seit was weiß ich wie vielen Rennen erzählst. Und ich finde, da wäre zumindest irgendwie menschlich das ganz in Ordnung gewesen, wenn er vielleicht gesagt hätte, ja, okay, ich habe die und die Fehler gemacht, ich kriege gerade irgendwie nicht den Dreh, aber ich arbeite hart daran. Das und das geht auf meine Kappe, das und das sind aber die Umstände mit dem Team. Und dann wäre das für mich einfach sehr authentisch gewesen.
Ich glaube, was man noch dazu sagen muss, es war natürlich für Perez insofern dann zum Schluss raus hart, weil er hat ja mitgekriegt, dass man ihn loswerden will. Mhm. Also wenn das noch dazu kommt, ist es ja doppelt schwer, diese Bürde oder diese Last da zu tragen. Auf der anderen Seite, Bianca hat es ja schon gesagt, eigentlich haben sie ja keinen Ersatz. Ich meine, das werden wir nächstes Jahr sehen, wer auch immer dieses Auto fährt, der wird von denen, die jetzt da sind, der wird genauso hinter dem Verstappen herfahren, vielleicht nicht in der ersten Euphoriephase, aber wenn sie dann mal merken, da geht nichts. Und das ist halt der Preis, den Red Bull dafür bezahlt, Verstappen unbedingt halten zu müssen. Das ist ihr Asset, das müssen sie behalten. Weil sie haben ja gesehen, wenn es mit der Entwicklung mal nicht mehr so klappt und der Aderlass im Technikbüro, und das, da vergessen wir jetzt mal den Adrian Newey, da sind ja noch viele, viele andere gegangen. Also wenn man sich jetzt mal allein die Liste anschaut von Leuten, die jetzt plötzlich irgendwo anders in anderen Teams auftauchen, das ist unglaublich viel. Das wirkt sich auch aufs Auto aus, das weiß Red Bull natürlich. Deswegen brauchen die den Verstappen. Und die werden alles tun, damit der Max happy ist. Alles. Und da ist denen auch scheißegal, wer da im zweiten Auto drin sitzt. Also wenn der Verstappen sagen würde, nee, mit dem will ich nicht fahren, weil da gibt es politisch Unruhe, dann wird er nicht in das Team kommen. Sainz war so ein Fall. Verstappen muss keine Angst vor Sainz haben. Ja, der wird den auch im Griff haben. Aber dann taucht halt wieder diese alte Politik auf, die es damals schon bei Toro Rosso gegeben hat. Die Väter sind ja durchaus streitbar, in der eine so, der andere so. Und das wollen die natürlich nicht haben. Also das ist der Preis, den Red Bull für Verstappen zahlt.
Ja, da gibt es dann auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde aus einer menschlichen Sicht sagen, mir tat Sergio Perez bis zum Ende der Saison schon auch leid, weil er musste sich hinstellen und sagen, ich fahre nächstes Jahr, weil wenn er sagt, hey, ich bin durch, die wollen mich eh loswerden, dann haben wir natürlich super Geschichten. Ich verstehe.
Er hätte auch sagen können, ich weiß es noch nicht genau.
Aber er hat ja eigentlich Vertrag und dann machst du wieder ein Fass auf. Natürlich wird darüber geredet. Ja. Ich verstehe den Punkt. Ich möchte nur auch sagen, ich glaube, dass Perez ein guter Rennfahrer ist. Das will ich schon sagen. Der hat auch Nico Hülkenberg geschlagen in den Teamduellen, ist da immer aufs Podest gefahren, früher bei Force India. Also, und er hat Rennen gewonnen. Natürlich ist er nicht auf einem Niveau der absoluten ersten Klasse in der Formel 1 und dann kommt nochmal Verstappen wahrscheinlich drüber. Aber ich sehe das auch so wie Schmidi, wer da nächstes Jahr drin sitzt, sagen wir salopp gesagt, wird wahrscheinlich auch hingerichtet werden auf der Rennstrecke und auch politisch im Team. Trotzdem, ja.
Das ist ja auch so ein bisschen jetzt das Thema, worauf wir noch kommen wollten, eben, wie sieht's aus? Wird es eher jemand Junges oder ist generell, also Tsunoda und Lawson sind ja im Gespräch, ist generell einfach die Zeit für die jungen Fahrer gekommen? Wir haben es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ist für die Alten so ein bisschen die Zeit abgelaufen oder tun die sich schwerer? Schmidi?
Ja, ich glaube, es hängt da viel mit dem Fahrstil zusammen. Diese Ground-Effect-Autos verzeihen halt nicht. Man kann nicht zwei Dinge gleichzeitig tun, also einlenken und bremsen. Das läuft alles so digital hintereinander ab. Und so Leute wie Hamilton, Magnussen, Ricciardo, auch Perez haben da ihre Probleme. Und wenn man halt älter ist, stellt man sich schwerer um. Heutzutage, es gibt ja auch kaum noch Testfahrten, wo man vielleicht mal ein bisschen Zeit hätte, das für sich zu üben. Wie gesagt, da kriegen die Älteren eben ein Problem. Und was eben auch noch unterscheidet von den Jüngeren, der Verstappen zum Beispiel, der fährt ja Tag und Nacht in seinem Heimsimulator. Und ich habe ihn mal gefragt, jetzt kürzlich erst, ja, da gibt es aber den Leclerc noch und der Norris, die machen das ja genauso verrückt, sagt er, nee, der Leclerc ist da jetzt eigentlich fast raus aus der Nummer, auch der Norris macht immer weniger und er sagt, er macht eigentlich immer mehr. Also er fährt ja laufend irgendwelche Rennen, nicht nur Formel 1 Rennen, auch GT und so Sachen, aber er hat mir dann erzählt, ich bin dauernd in diesem Metier drin. Ich bin dauernd damit beschäftigt, zu schauen, dass das Auto optimal abgestimmt ist. Ich habe dauernd irgendwelche Rennsituationen, die dann später in Realität auftauchen. Er hat mir gesagt, ich brauche eigentlich keinen Wintertest. Wenn ich da einsteige, ist für mich, als wäre ich nie weg gewesen. Die anderen brauchen da erstmal wieder so eine Stunde, zwei Stunden, bis sie wieder drin sind. Und ich glaube, das macht einen Wahnsinnsunterschied aus. Und ich weiß jetzt nicht, wie die neuen Jungen, die jetzt kommen, wie die da drauf sind mit diesem Sim-Racing. Aber wenn man sich den Verstappen anschaut und dessen Ausnahmestellung, sollte man sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, ob man da nicht auch einsteigt, weil das ist ein Vorteil, unter Garantie. Natürlich gehört noch Talent dazu. Ein Hamilton wird kein Sim-Racer mehr, das ist ganz klar. Und ein Ricciardo wäre es nicht geworden und der Perez wird es auch nicht mehr. Aber für die Jungen ist das, glaube ich, schon ein Zeichen. Früher ist man halt Tag und Nacht Kart gefahren. Michael Schumacher ist ja im Winter noch Kart gefahren, sogar gegen die Jungen. Das Kart war damals das Sim-Racing. Ja. Heute ist es eben das.
Ich hatte da ein spannendes Gespräch mit Peter Bayer in Katar, weil wir uns eben über Lawson und Tsunoda grob unterhalten haben. Und er meinte, dass Alonso mal sowas in die Richtung gesagt hat, die jungen Fahrer haben es deshalb auch ein bisschen leichter mit den Ground-Effect-Autos, weil du die Autos eigentlich nicht überfahren darfst. Also wenn du nur 90% gibst, ist es eigentlich in Anführungsstrichen besser, wie wenn du jetzt 110 gibst. Und deswegen ist es die Alonso-Theorie, dass die sich deshalb irgendwie leichter tun. Jetzt habe ich mir nur so überlegt, okay, aber gut, ein junger Fahrer könnte jetzt auch irgendwie ungestüm sein und 110% geben. Aber offenbar bügelt es dann doch vielleicht noch den ein oder anderen Fehler irgendwie oder die ein oder andere Angewohnheit mit aus, dass in dem Sinne 90% sinnvoller sind als 110 und die jungen Fahrer ist deshalb leichter.
Sie sind in Ihrem Fahrstil auch noch nicht so verhaftet wie einer, der schon seit 100 Jahren Autorennen fährt. Ja?
Ja, ich würde da ein bisschen gegenhalten. Ich sage, Erfahrung kann man nicht kaufen und Leute wie Hamilton, Alonso, die sind Ausnahmefahrer. Natürlich sind sie vielleicht nicht mehr auf dem Level wie mit 35 oder mit 30, aber ich glaube, dass ein Hamilton und ein Alonso vielleicht weniger Sim-Racing brauchen, weil sie einfach jede Situation schon auf der Rennstrecke erlebt haben, dass sie die Autos überfahren. Ich glaube, das hat Lewis Hamilton dieses Jahr auch teilweise gezeigt, dass er es dann mit der Brechstange probiert hat, gerade im Qualifying. Er hat uns auch mal erzählt, als er damit konfrontiert wurde, dass er im Rennen eigentlich sehr gut abschneidet mit Russell verglichen, aber im Qualifying hinterherhinkt, hat er geguckt und da hat man gemerkt, das tut ihm richtig weh, weil da geht es um die eine schnelle Runde und da will er zeigen, dass er der Beste ist und das konnte er irgendwie nicht und vielleicht kommst du dann auch in so einen Strudel, ich will es jetzt erzwingen, dann überfährst du das Auto und dann funktioniert es nicht, weil im Rennen hat er ja geliefert und das bringt dann auch gleich den Anschluss dazu, mit der Brechstange bei Ferrari wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil das ist auch ein sehr emotionales Team, er geht jetzt nach 12 Jahren Mercedes zu Ferrari, ich kann mich noch erinnern an den Tag, als ich es erfahren habe, dass er wechseln wird. Da kamen die ersten Gerüchte auf und ich habe zum Tobi damals gesagt, willst du mich verarschen? Als er mir das Handy gezeigt hat, doch, da ist mehr dran. Wie geht's euch mit dem Wechsel, Lewis dann in Rot zu sehen, von seiner Familie weg? Schmiddi, sein letztes Rennen haben wir in Abu Dhabi erlebt. Das war schon auch für die Außenstehenden emotional.
Ja, also Hamilton in Rot kann man sich schwer vorstellen. Es passt eigentlich zu ihm eigentlich gar nicht, aber es ist der Wechsel der Saison, muss man ganz klar sagen. Das war so wie damals Schumacher von Benetton zu Ferrari, konnte man sich eigentlich auch nie vorstellen.
Ist es nicht noch größer, weil der Sieg?
Ja, natürlich, weil er mit noch mehr Erfolgen jetzt weggeht von seiner Familie, wie du gesagt hast. Aber das war die Meldung des Jahres, ganz klar. Und vor allem, was für Hamilton schlecht war, dass es so früh rauskam, weil es war für ihn dann jedes Rennen ein Abschied. Und man muss ja bedenken, dass die Mannschaft da mitleidet und die wusste, der fährt nicht mehr. Und das ein ganzes Jahr durchzustehen, das ist wie so ein Rücktritt, den man eigentlich schon ein Jahr vorher erklärt hat. Und dann muss man sich da durch 20 Rennen schleppen, bis es dann endlich vorbei ist. Ist nie gut. Er hat gesagt, damals bei McLaren zu Mercedes war es was anderes. Das kam dann erst irgendwann nach Singapur raus. Da waren nur noch ein paar Rennen zu fahren. Dann kriegt man das noch über die Bühne. Aber ein ganzes Jahr, das war schon zäh.
Bianca, wie siehst du das von außen?
Jetzt bin ich ja Journalistin und ganz ehrlich, da relativ unemotional. Ich liebe den Sport an sich. Aber ob Hamilton jetzt in Rot oder in Silber fährt, muss ich sagen, bereitet mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Ich finde Lewis wirklich einen außergewöhnlichen Typ, einen außergewöhnlichen Rennfahrer mit irren Erfolgen. Insofern bin ich einfach gespannt auf diese Zusammenarbeit. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Wie gesagt, ein bisschen tut es mir leid für einen Carlos Sainz. Ich will da gar nicht werten, um Gottes Willen. Lewis Hamilton, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen.
Kann man auch nicht ablehnen wahrscheinlich.
Nee, das ist einfach nur so ein, wie das oft im Leben ist. So, ja, ist irgendwie dumm gelaufen für den einen dann halt. Ohne dass ich diesen Erfolg und diesen Deal mit dem anderen schmälern will. Das auf keinen Fall, wollte es nur mit erwähnen. Was mir aufgefallen ist, ich habe Abu Dhabi von zu Hause verfolgt, am Fernsehen, und ich habe das so angeschaut und dachte so, oh mein Gott, das fühlt sich an, als würde Lewis Hamilton einfach keine Formel 1 mehr fahren. So. Und dann musste ich mich immer kurz resetten und so, ach nee, er geht von Mercedes. Aber das fand ich beeindruckend, wie offensichtlich so eine enge Bindung entstanden ist, dass man als Außenstehender den Eindruck bekommt, der hört jetzt ganz auf zu fahren. Und es ist definitiv was Besonderes, was man, glaube ich, nicht so oft sieht.
Ich glaube, halt die Kombination Hamilton und Ferrari, er ist der einzige Superstar in diesem Feld. Das muss man wirklich sagen. Wenn er das Fahrerlager betritt, dann sind mal doppelt so viele Fotografen am Start. Mhm. Und wenn er nur die 10 Meter da vom Pavillon rüberläuft, in die Garage kreischen die, als wäre dann ein Rockstar unterwegs. Und Ferrari ist das Superteam. Ja. Mhm. Das ist genau auf der anderen Seite, da treffen jetzt zwei Superstars zusammen. Beides sind auch so Art Diven, muss man sagen. Hamilton als Typ, Ferrari als Firma. Also das wird schon interessant und spannend nächstes Jahr.
Ja, kommen wir dann zum nächsten Aufreger, der kam kurz danach. Das war die Horner-Affäre. Da können wir dann einfach eine große Klammer machen, Red Bull-Beben auf politischer Ebene. Schmiedi, schon einiges auch erlebt, aber da war ordentlich Zunder drin am Anfang der Saison.
Ja, und es war völlig unnötig. Es war ja im Prinzip, sagen wir mal, diese Affäre, die man da Horner angedichtet hat, man muss ja in diesem Vokabular bleiben, weil man ja bis jetzt nichts bewiesen ist, die war ja eigentlich nur zweitrangig. Im Prinzip ging es darum, wer hat die Macht im Team? Horner wollte sie haben, wollte Helmut Marko rausdrücken, wahrscheinlich auch irgendwo mit dem Plan im Hinterkopf, eines Tages wie Toto Wolff Mitbesitzer des Teams zu sein und auch ein Fahrermanagement mit aufzubauen, so wie es Toto Wolff macht. Und das ist halt grandios in die Hosen gegangen, weil er da unterschätzt hat, dass die anderen eben auch ein paar Tricks auspacken. Dann hat man sich irgendwie wieder zusammengerauft und man wird jetzt bis zum Abschied von Helmut Marko, der ja frühestens Ende 2026 stattfindet, so lange geht sein Vertrag, wird jetzt da versuchen, das Ding Ruhe zu bewahren und einfach das wieder weiterzuführen. Aber das hat natürlich unheimlich viel ausgelöst und war ja auch für einige der Grund, das Team zu verlassen. Also das hätte man sich sparen können, diese Nummer, weil sie meiner Ansicht nach ohnehin nicht hätte funktionieren können. Also da muss sich sicher Christian Horner an die eigene Nase fassen. Der muss sagen, ich bin da noch lange dabei. Und ob das jetzt ein oder zwei Jahre früher ist, wo er da die Macht bekommt, kann ihm eigentlich egal sein.
Also ich fand es zwar irgendwie nett, da zuzuschauen.
Schmierentheater.
Ja, genau, was da alles so passiert, aber auch da, es war alles so.
Wir sind ja nicht Boulevard auch.
Genau, das waren so Seitenschauplätze, wo ich gesagt habe, da investiere ich jetzt nicht so viel Energie rein, ob das jetzt so war oder nicht so war und wie die sich da politisch intern aufstellen. Was schon auffällt, ich fand in Katar, das Roundtable-Gespräch mit Christian Horner war sehr aufschlussreich und sehr aufgeschlossen und freundlich auch. Also wir sind irgendwie wieder back to business und ich glaube, er hat da wahrscheinlich auch gemerkt, dass er da jetzt irgendwie wieder für gute Stimmung sorgen könnte, proaktiv.
Kann ich mich nur euren Aussagen anschließen. Natürlich Adrian Newey verloren, aber ob das jetzt für die Zukunft dann so ein großer Verlust sein wird oder ob er dann erst Martin zum Titel führen wird, ist ja dann noch die andere Frage. Aber wir haben ja auch noch andere politische Themen dieses Jahr gehabt, wo es hin und her ging.
Genau, die FIA ja zum Beispiel. Also das haben wir ja in Katar aus nächster Nähe mitbekommen, weil da liefen wir ins Fahrerlager rein und Schmidti wurde angesprochen, hey, hast du schon gehört, dass Tim Mayer nicht mehr dabei ist als Stuart? Und dann gab es da ja auch noch diese Diskussionen mit dem Meeting und dann sagte der FIA-Präsident Bin Sulayem, ja, die Fahrer haben sich eigentlich auch nicht in die Angelegenheiten der FIA einzumischen, was ich jetzt auch ein bisschen schräg fand, weil es ist natürlich, er hat es begründet mit, naja, sie mischen sich ja auch nicht in die Angelegenheiten der Teams ein und die Teams sagen der FIA auch nicht immer, was sie umstellen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, die FIA ist das neutrale Organ oben drüber. Also ich finde, da sollte schon ein gleichwertiger Austausch stattfinden. Nils Wittig war ja auch eine Riesenpersonalie, der dann gehen musste. Schmidti, willst du anfangen? Wie hast du die FIA, das FIA-Chaos erlebt?
Ja, also Bin Sulayem führt die FIA wie im Königreich. Er natürlich der König. Er hat bis heute nicht erklärt, warum er diese Leute rausgeworfen hat. Er hat ja dann mehr oder weniger gesagt, ich bin keinem Rechenschaft schuldig, wie ich meinen Laden hier führe. Und das Problem ist natürlich, es gibt nicht Rennleiter wie Sand am Meer. Es gibt auch nicht Stewards auf diesem Niveau wie Sand am Meer. Sie haben zwar jetzt, seit das Problem mit Michael Masi auftrat, hat man so eine Art, Schule gegründet, wo man eben neue Stewards und neue Rennleiter heranbildet, aber das geht nicht von heute auf morgen und im Moment, es ist ja jetzt im Gespräch, dass ab 2026 unter Umständen die Sportkommissare dann permanent da sind. Das heißt, es sind Leute, die machen das als festen Beruf. Die findet man nicht so einfach, weil die jetzt da sind, die haben andere Berufe auch noch, die müssen erstmal ihren Job abgeben und aufgeben und es ist ja dann nicht gesagt, dass da alle mitmachen und da gibt es unter Umständen gar nicht genug. Und von den Jungen, die sind noch nicht bereit. Also es wird nicht so einfach für die FIA, da überhaupt mal so einen Pool von 4, 5 Leuten zu finden, die dann wirklich permanent hingehen. Man braucht ja ein paar Ersatzleute, weil es kann ja mal einer krank werden. Also das ist alles nicht so einfach. Und ich glaube, wenn er da seinen Laden so ausdünnt und das auf das ganze Personal wegen wahrscheinlich Nichtigkeiten rauswirft, dann spricht das nicht für den Weltverband und er muss da aufpassen, weil irgendwann wird die Formel 1 die Reißleine ziehen und sagen, so, jetzt machen wir es selber. Eigentlich braucht man die FIA zu nichts.
Ja, würde ich mir manchmal auch beim Fußball wünschen. Das ist ein bisschen ähnlich zu Gianni Infantino, habe ich manchmal den Eindruck, wie es da so zugeht bei der FIA. Da ist FIA und FIFA irgendwie nicht so weit voneinander entfernt und ich frage mich dann auch manchmal, was jetzt eigentlich Sache ist, ob es da nur um persönliche Animositäten geht oder ob einfach der gute Sport und der faire Sport im Vordergrund stehen soll.
Wobei man sagen muss, im Motorsport und dann in der Formel 1 im Speziellen sind natürlich die Gewalten geteilt. Ja. Die FIFA nimmt die Kohle ein und macht die Regeln und die bestimmt, wo die WM stattfindet. In der Formel 1 gibt es eben die FIA, die Regeln macht und es gibt die Rechteinhaber, was eigentlich ganz gut ist, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn natürlich einer der beiden Partner nicht funktioniert oder nicht auf dem professionellen Level des anderen ist, da muss man sich mal Gedanken machen, ob das so weitergehen kann. Ich meine, die Formel 1 ist einfach inzwischen so hochgestochen. Ob das jetzt Technik ist, ob das die Leute sind, alles ist am Limit, alle sind hochprofessionell. Da kann man sich dann eigentlich auf so einen Alternverein dann nicht mehr verlassen, wenn der nicht richtig geführt ist. Ich meine, die haben ja auch gute Leute. Es ist ja nicht so, dass wir schlechte Sportkommissare hätten. Wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Entscheidungen waren nachvollziehbar. Da haben sich die Leute darüber aufgeregt, dass der Norris eine Stop-and-Go-Strafe kriegt, weil er die gelben Flaggen nicht beachtet hat. Das ist ganz normal, das gab es schon immer. Und ich finde das auch gut, Stop-and-Go. Das ist die härteste Strafe, die man haben kann, weil da steht man ja noch 10 Sekunden rum, ohne dass noch die Reifen gewechselt werden danach. Das ist völlig richtig. Ich finde auch, dass dieses kurz vorm Gas gehen viel zu wenig ist bei doppelt gelb. Das sollte endlich mal geändert werden. Im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, hat sich Jules Bianchi umgebracht, weil er eben die gelben Flaggen nicht beachtet hat. Er war viel zu schnell in dieser Situation und ist dann in den Traktor gefahren. Es hätten ja auch, keine Ahnung, 2 Streckenposten sein können. Also da fand ich die Kritik an der FIA ungerecht, dass man sagt, ja, jetzt geben die denen da so harte Strafen. Die letzten 2 Rennen gab es ja wirklich exorbitant viele Strafen. Aber der einzige Grund, warum es so viele gab, ist, die Leute hatten alle die Panik, sie werden rausgeschmissen, wenn sie Fehler machen. Also halten sie sich ganz streng ans Reglement und haben dieses Reglement befolgt. Da muss sich dann keiner beschweren.
Wir hatten es auch gerade von Führung bei der FIA. Bei Audi gab es auch so ein paar Führungsdiskussionen, Personalwechsel. Wie beurteilst du da gerade die Lage? Ich muss sagen, für mich war das alles so ein bisschen undurchsichtig. Also ich glaube, man hat jetzt schon wieder Ordnung geschaffen, aber was denkst du, wie sind die da jetzt wirklich für den großen Einstieg in der Formel 1 momentan gewappnet?
Na, ich würde sagen, viel von der Unruhe wurde natürlich von draußen reingetragen. Irgendwie hatte man das Gefühl, keiner gönnt dem Audi jetzt da dieses Formel-1-Projekt.
Wen nimmst du da in Fokus?
Ja, zum Beispiel auch bei Porsche. Viele von diesen Gerüchten wurden ja von Porsche-Leuten gestreut, dass es da intern drüber und drunter geht und dass sie eigentlich gar nicht in der Formel 1 sein wollen und dass das ganze Projekt scheitern wird. Und dann muss halt Audi, erst haben sie 100% oder haben angekündigt, 100% zu übernehmen. Jetzt haben sie einen Teil dieser Anteile wieder abgegeben an den katarischen Staatsfonds. Im Endeffekt steht das Projekt jetzt, die werden das machen, auch wenn es jetzt vielleicht im normalen Leben nicht so gut läuft. Es werden ja Werke geschlossen, Leute entlassen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, also diese Diskussion gab es ja schon oft, wenn Hersteller im Motorsport waren und dann lief es mal schlecht, weil sie weniger Autos verkauft haben oder die Geschäfte schlecht liefen. Und dann wurde sofort das Motorsportprojekt in Frage gestellt. Eins ist ganz klar, wenn Audi morgen das Formel-1-Projekt einstellt, wird nicht ein Werk weniger geschlossen, es wird nicht ein Mitarbeiter weniger entlassen. Nicht einer. Ja, das Einzige, was man damit erreicht, ist, dass 300 Leute, die jetzt in Neuburg an dem Motor arbeiten, dass die auch noch ihren Job verlieren und dass unter Umständen, wenn sie sich sauber nicht verkauft in der Schweiz, da nochmal 600 Leute den Job verlieren. Das ist das Einzige, was man damit erreicht. Wären dann also quasi 900 mehr Leute ohne Job. Also das ist völlig unsinnig, weil das eine läuft ohne das andere. Und jetzt hat man ja Gott sei Dank, wie gesagt, auch gefunden, einen Anteilseigner, der da jetzt frisches Geld reinbringt. Und dadurch lässt sich jetzt intern ein bisschen besser argumentieren. Es ist nicht alles auf Kostenstelle Audi. Aber im Endeffekt, ich glaube, das ist ja inzwischen bekannt, die Formel 1 ist für die Teams, die gut mitfahren, profitabel. Zac Brown hat es ja gesagt, Ende 2020 waren wir praktisch pleite. Seit 2023 verdienen wir Geld. Und das kann auch Audi, wenn sie den Laden gut führen. Natürlich, der Motor wird immer kosten. Das sind 130 Millionen, das ist ja gedeckelt. Das sind 130 Millionen Dollar im Jahr. Das ist aber überschaubar. Es gibt ja auch Werbung dafür. Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwo da im stillen Kämmerlein fahren und keiner kriegt es mit.
Ja, und außerdem, wenn sie dann erfolgreich sind, will man vielleicht auch den Audi-Kundenmotor. Muss man ja auch mal sagen, damit kann man dann ja auch wieder Geld verdienen. Also ich kann mich da Schmiedi nur anschließen. Ich habe jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit eine Geschichte dazu gemacht über die Hersteller in der Formel 1. Da ging es auch um Audi, um die Grabenkämpfe, die da waren. Aber es war vor allem Feuer aus den eigenen Hecken, aus dem eigenen Bereich. Volkswagen ist halt nun mal ein riesen politischer Laden. Ich bleibe dabei. Ich finde es klasse, dass Audi in die Formel 1 kommt. Meiner Meinung nach ist es das Einzige, was sie noch gewinnen müssen. Alles andere haben sie im Motorsport gewonnen. Und ich finde, der Einstieg kommt eigentlich sogar zu spät. Ich hätte mir sie schon früher gewünscht, zu den Zeiten, als sie in Le Mans dominiert haben. Ich sehe den Einstieg deshalb positiv. Und wir haben als Deutsche auch nochmal eine weitere Marke in der Formel 1. Und Nico Hülkenberg geht zu dem Team. Also ich bin absolut dafür, dass Audi das Projekt durchzieht.
Und es ist ja nicht nur Audi. Honda kommt zurück, Cadillac steigt ein. Ja. Toyota hat zumindest mit der Zusammenarbeit mit Haas schon mal den Fuß in der Tür. Da sind viele überzeugt, dass die vielleicht 28 oder 29 auch kommen. Also wie gesagt, es ist ja nicht nur der Audi, der jetzt einsteigt. Alle sehen, die Formel 1, die boomt. Vielleicht nicht in Deutschland, aber anderswo. Und die werden auch dieses Jahr wieder Rekordgewinne einfahren, die Formel 1. Und sie sind jetzt mit 24 Rennen in allen Rennen gut aufgestellt. Sie haben irgendwie gestern gesagt, glaube ich, 17 von 24 Rennen waren ausverkauft. Gab es jetzt so einen Bericht von Liberty. Also da gibt es schon viele gute Gründe für einen Hersteller, in die Formel 1 zu gehen.
Ja, dann kommen wir nochmal zu unseren persönlichen Highlights dieses Jahr, nachdem wir so die ganzen Themen abgearbeitet haben. Schmiedi, du hast es vorhin schon erwähnt gehabt. Silverstone, Monza, was war dein Rennhighlight neben den Zweien? Oder würdest du sagen, es kann nur eins von den beiden sein?
Na, es kann eigentlich nur eins von den beiden sein. Wenn ich jetzt nur aufs Rennen schaue, ja. Wie gesagt, beide hatten auch vom emotionalen Standpunkt her, Hamilton gewinnt, glaube ich, nach
945 Tagen, glaube ich.
Ja, oder genau. 54, oder, weiß gar nicht. Ja, sowas. Gewinnt er mal wieder ein Rennen und ausgerechnet in seinem Silverstone, also in seinem Wohnzimmer mehr oder weniger, wo er schon vorher 8-mal gewonnen hatte. Das war, glaube ich, der 9. Sieg. Und Ferrari in Monza ist natürlich immer ein Ereignis, ist ganz klar. Also das war schon, das kann man nicht toppen.
Und Monza ist immer speziell, weil wir in einem tollen Hotel sind mit dem besten Kuchen.
Oder? Genau.
Das ist ja bei uns immer neben der Strecke.
Genau. Ja, und weil wir da nur, glaube ich, 10 Minuten ins Fahrerlager haben. Ja. Also das ist ein uraltes Hotel, wo früher Ferrari drin gewohnt hat. Wir sind jetzt woanders.
Jetzt wohnen wir drin.
Jetzt wohnen wir drin, genau. Und ja, wir sind da auch schon ewig. Also das ist ein guter Grand Prix von Anfang bis Ende.
Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, gell? Was das mit einem macht, wenn man einfach diesen ganzen Grand Prix und das drumherum so mag. Das beeinflusst ja schon auch irgendwie die Stimmung, wie man so an die Strecke kommt.
Ja, also zum Beispiel Katar, das ist einfach deprimierend. Ne? Also, und noch deprimierender ist eigentlich Las Vegas, muss man sagen, weil man kein Tageslicht sieht. Die Arbeit beginnt relativ spät. Also man geht noch bei Tageslicht ins Pressezentrum, aber wenn man das erste Mal dann vom Pressezentrum ins Fahrerlager geht, ist schon dunkel. Und das bleibt dann bis zum Arbeitsende so. Und das ist teilweise ja 6 Uhr morgens. Also man muss schauen, dass man vor 6 Uhr morgens ins Hotel kommt, dass mit ja nicht die Sonne aufgeht. Es gibt nichts Deprimierenderes, als wenn man quasi die Arbeit beendet und die Sonne geht auf.
Also mein Highlight, muss ich sagen, was die Grand Prix angeht, war dieses Jahr Spielberg. Ich meine, ich mache jetzt zusammen mit Michael, das ist jetzt, glaube ich, die 14. oder 15. Saison, immer mit natürlich wenig Rennen gewesen, aber habe schon die ein oder andere Rennstrecke gesehen. Und ich finde, in Spielberg, obwohl das jetzt nicht super weit weg, also das ist ja vor der Haustür, aber die Atmosphäre ist einfach irgendwie immer besonders. Eben das ganze Wochenende war speziell mit diesen Zweikämpfen und das Pressezentrum ist da toll, alle sind irgendwie gut gelaunt.
Die Wiener Schnitzel nicht vergessen.
Die Wiener Schnitzel, genau. Und das ist auch mit den Kollegen immer so nett, weil man sich da auch immer so zu einem traditionellen Essen einfach trifft in dem Biergarten. Also ja, Spielberg, wenn wir jetzt mal nur davon reden, wie so die Atmosphäre und so weiter ist, dann war das definitiv eines meiner Highlights dieses Jahr. Und was ich auch immer als Highlight empfinde, du hattest das vorhin auch schon kurz mal erwähnt, sind die Gespräche mit Andrea Stella. Das muss ich unbedingt erwähnen, weil dieser Typ ist als Teamchef einfach so ausgeglichen. Er ist nahbar, er erklärt dir alles im Detail. Du bekommst so ein Gespür, dass er ist ja Techniker, auf jeden Fall den Plan von der Technik hat, aber auch so genau weiß, wie jetzt mit seinen Fahrern, wie er mit denen psychologisch irgendwie umgehen muss. Und das ist so einer, ich weiß nicht, der hat irgendwie so eine Wirkung, Aura, Ausstrahlung, das reißt einen so ein bisschen mit. Genau. Dein Highlight?
Ja, habe ich schon gesagt, Silverstone. Also darüber geht nichts. Ich weiß, Schmiedi ist nicht so, nach den vielen Jahren England, nicht mehr so der Fan von dem Rennen, hinkommen, Hotel, abends, spät. Das war alles kein Vergnügen aus der Sicht. Aber dann das erste Mal in Silverstone zu sein, ich sehe es dann noch, wie ich dann, man kann dann im Pressezentrum auch ein bisschen die Autos sehen, was heutzutage ja total selten ist, dass man überhaupt die Autos mal vorbeifahren sieht. Das ist dann die Start- und Zielgerade. Und als es dann klar war, er wird gewinnen, bin ich dann mal kurz an die Fensterscheibe, wie er da durchgefahren ist. Und dann war halt, also Festtagsstimmung. Ich sehe uns auch noch dort sitzen. Also wir haben wirklich gebibbert aus der Sicht, schafft er es, kommt Verstappen noch auf. Und dann ist der Abstand immer kleiner geworden. Und irgendwann sagt dann Schmiedi, jetzt hat er's. Das fährt er jetzt nach Hause. Die Runde war entscheidend. Und dann merkst du einfach, was das für die Leute bedeutet und wie jemand mit so einer langen Karriere auch dafür sorgt, dass die Faszination des Sports immer noch nach außen getragen wird. Ich erinnere mich, dass Schmiedi gesagt hat, die Formel 1 hat diesen Sieg gebraucht. Er, nicht Max Verstappen, nicht Lando Norris, Charles Leclerc, er steht noch mal eine Stufe drüber. Deshalb für mich wird das Highlight bleiben, obwohl es erst mein zweites Rennen war. Imola war das erste, was auch sehr emotional war. Alle Rennen waren geil, aber ich würde dann doch Silverstone auf die Eins setzen sozusagen.
Was mich halt in Silverstone ein bisschen stört, es ist nicht mehr die Rennstrecke von früher.
Ja,
also ich
bei dir,
kannte
ja
jetzt noch die alte, also nicht die ganz, ganz alte, also bei mir war ja dann schon die Schikane in der Woodcourt-Kurve drin, aber der alte Kurs mit seinen eigentlich nur 5 Kurven, die alle speziell waren, da lag ja noch viel im Grünen und es ging um dieses Flugfeld rum, das war noch so ein richtiger Flugplatzkurs. dieses Ambiente ist nicht mehr da. Heute gibt es da so viele Servicestraßen und alles Mögliche. Teilweise weiß man gar nicht mehr, ist man schon auf der Rennstrecke, ist man noch auf einer Servicestraße. Und das Start und Ziel wurde ja auch verlegt. Und seitdem das verlegt wurde, hat man, wenn man im Fernseher schnell hinschaut, oft gar kein Gefühl mehr, wo man eigentlich ist. Man war das einfach gewohnt. Erste Kurve ist Kops und nicht Ebbe. Also und bis das immer in den Kopf reingeht.
Ich habe es auch bis heute noch nicht richtig verstanden. Nicht immer noch die alte Boxengasseneinfahrt und die alte erste Kurve, ja.
Apropos früher und erstes Rennen Imola, da würde ich gerne mal von euch beiden wissen, Joel, wie hast du deine allererste Formel-1-Saison erlebt und Michael, wie ist es für dich? Du hast ja auch nicht mehr so weit bis zur Rente.
Ja, sehr emotional, also als kleines Kind angefangen, Formel 1 zu schauen. Schmitty kenne ich schon seit ich 5 bin, muss ich sagen. Also von der CD, die damals in einem Sonderheft für den Großen Preis von Deutschland war. Und ja, jetzt mit Michael Schmidt in einem Büro zu sitzen, das ist ja jetzt schon eine Weile, aber mit ihm zu den Rennen zu gehen, das ist schon sehr besonders. Bei mir kam es, wie gesagt, durch meinen Vater und dann nach Imola zum ersten Rennen zu gehen, nicht irgendwo im arabischen Raum zu einer Traditionsstrecke. Vor 30 Jahren ist dort Ayrton Senna verunglückt. Mein Vater war großer Senna-Fan. Deshalb war das dann nochmal extra emotional für mich. Und einfach Wahnsinn. Also die ersten drei Rennen waren Imola, Silverstone und Monza. Also das ist schon Jackpot, wenn ich mal sagen. Danke nochmal an Tobi, der hat da echt toll geplant für diese Saison. War also wirklich aufregend. Für mich vor Ort das Highlight war Las Vegas, muss ich sagen. Schmiedi von den Arbeitsbedingungen, ja. Ich war das erste Mal dort. Ich finde die Stadt wirklich geil. Also total bekloppt. Die paar Tage hatte ich auch Zeit vormittags, mir das so ein bisschen anzuschauen, weil wir erst später an die Strecke mussten. Deshalb war das wirklich eine ganz besondere Saison. Abu Dhabi war es nochmal schön warm. Deshalb war auf jeden Fall ein mega Jahr und ich möchte mich auch nochmal bei Schmidti an dieser Stelle bedanken für seine Hilfe vor Ort, für die ganze Zusammenarbeit und dass ich da als Anfänger sozusagen so den Besten, den wir sozusagen im Fahrerlager haben, an die Seite gestellt bekommen habe.
Vielen Dank.
Du mit all deiner Erfahrung.
Ja, es wird natürlich immer mehr zur Routine, das ist klar. Ja. Also wenn es dann irgendwann mal schon spätestens, muss man sagen, nach dem 5., 6. Jahr, denkt man, man hat schon alles gesehen. Es kommen dann natürlich immer mal neue Rennstrecken dazu oder andere verschwinden. Und je länger man dabei ist, umso mehr, ja, wie soll man sagen, umso mehr beschwert man sich über Dinge, die einem nicht mehr so gefallen, weil sie eben nicht mehr so sind wie früher. Ja. Und dann stechen halt bei mir halt die paar Rennen raus, die eigentlich so geblieben sind, wie sie waren. Monaco ist zwar vom Arbeiten her ein bisschen mühsam, oder sagen wir, das Arbeiten selber ist gar nicht mal so schlecht, weil wir haben wirklich ein gutes Pressezentrum, das direkt über dem Fahrerlager liegt. Das muss man sagen, wenn ich da an früher denke, die alte Parkgarage, wo man eine halbe Stunde bis ins Fahrerlager ging, weil es über Stock und Stein dort ging. Also das hat sich um 200% verbessert. Aber du weißt es ja, die Fahrt darüber von Menton nach Monaco, dann steht man im Stau, dann wird von irgendwelchen Polizisten drangsaliert, die irgendeinen wieder nicht durchlassen wollen, wo man gestern noch durchgefahren ist. Irgendein Tunnel war gesperrt, wo es gar keinen Grund gibt, den Tunnel zu sperren. Dann muss man sich da in diese Parkgarage da durchkämpfen, mehr oder weniger. Wenn man Pech hat, sind die Rahmenrennen geradeaus und das ganze Formel-2-Fahrerlager fährt entweder den Berg rauf, also wo die Parkplätze liegen, oder wieder den Berg runter. Dann steht man da eine halbe Stunde rum und es geht nichts voran. Da beschwert man sich aber, wenn man dann mal dort ist. Monaco ist natürlich ein einmaliges Rennen, Monza ist ein einmaliges Rennen, auch Spa. Also diese ganzen Klassiker, da geht man schon noch gerne hin. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auf Doha kann ich natürlich verzichten oder auf Bahrain. Das bringt einem nichts. Also das ist, da ist auch die Atmosphäre nicht da. Man hat das Gefühl, die da unten, die interessieren sich heute noch nicht für den Rennsport. Ich meine, bei Bahrain hatten die Leute jetzt wirklich seit 2004 Gelegenheit, so ein bisschen sich für die Sache zu interessieren, aber im Endeffekt schon allein, mich regt ja schon auf, da sind die Tribünen, sind ja heute mehr oder weniger leer, bis ganz kurz vorm Start. Die kommen 5 Minuten vorm Start, davor hängen die da irgendwie in der Fanzone rum oder in den Merchandising-Ständen. Wenn ich Fan bin, dann setze ich mich da mindestens eine Stunde vorher schon mal auf die Tribüne, um die ganze Atmosphäre aufzusaugen, wenn die Autos auf die Startaufstellung gehen. Und dann immer diese bescheuerte Musik, die da noch spielt, das ist ja jetzt auch sowas, seitdem die Amerikaner da das Sagen haben, den ganzen Tag dudelt im Fahrerlager irgendwelche Musik, dann auf der Startaufstellung denkt man, man ist auf der Disco. was meiner Ansicht nach auch von der ganzen Dramaturgie falsch ist. Ich habe es dem Dominikali schon mal gesagt. Pass auf, also ich meine, das ist ja im Zirkus genauso. Wenn die Löwen und Tiger kommen, dann hört die Musik auf. Dann sind das die Stars. Und bei uns sind ja die Löwen und Tiger sind die Autos. Wenn die rausfahren in die Startaufstellung, muss die Musik aufhören. Dann will ich die Autos hören oder den Sound der Motoren und nicht irgendwie Disco-Musik. Also das ist natürlich schon ein bisschen mühsam geworden, muss ich sagen.
Und Katar, da hast du auch eine witzige Geschichte erzählt, Schmiedi. Bei 729 Rennen war es, was war das erste Mal dort für dich?
Kein einziges Bier. Und, ich meine, es hätte schon eins gegeben, aber man kommt auch dort eigentlich nie vor 1-2 morgens zurück, weil halt die Arbeitszeiten so spät sind. Und dann hat man dann auch keine Lust mehr ins Hotel Pub zu gehen. Also da habe ich es wirklich mal geschafft, ohne Bier.
Bianca, du bist ja, das wissen vielleicht nicht alle unserer Zuschauer, du bist ja unsere Nordschleifen-Queen, kann man so sagen, und bist schon lange in dem Sport dabei, im Motorsport dabei. Wie ist es für dich nach so einer langen Zeit auch, jetzt hast du mehr Formel-1-Rennen dieses Jahr gemacht, wie erlebst du dieses Umfeld Formel 1 auch aus einer Frauensicht, weil es ist ja immer noch eine männerdominierte Branche?
Ja, tatsächlich... Ja, mag ich immer diese Diskussion gar nicht so gerne über dieses, ja, Frau, Mann, wie erlebst du das? Weil, um ehrlich zu sein, ich mache das einfach, weil es der beste Job der Welt ist, weil ich wahnsinnigen Spaß dran habe und da gar keinen Unterschied mache. Man muss dazu sagen, ich komme aus einer Motorsportfamilie. Ich bin selber mehrere Jahre professionell auch Kartrennen gefahren, was mir unheimlich viel gebracht hat, um diesen ganzen Sport auch zu verstehen. Weil wenn du selber drin sitzt, natürlich ist es kein Formel-1-Auto, aber du bekommst ein Gefühl dafür, was ist Übersteuern, was ist Untersteuern, was passiert, wenn der Luftdruck raufgeht, wenn du ein Stabi einbaust, ausbaust, sowas wie Körnen der Reifen, whatever. Also du erlebst es eigentlich alles selber mit. Ich habe auch viele Leute, mit denen ich jetzt damals Kart gefahren bin, die heute auch an der Nordschleife zum Beispiel noch im GT3 oder sowas sitzen. Und das ist genau der Punkt. Ich bin einfach auch zum Beispiel mit der Nordschleife groß geworden. Unter anderem mein Großonkel hat die Rallye Paris-Dakar gewonnen. Das ist zum Beispiel witzig, weil da hatte ich mit dem Dr. Marco mal drüber geredet, weil die auch gleichzeitig gefahren sind. Freddy Kodolinski war das. Und ja, mein Papa ist dann auch lange Nordschleife gefahren und jetzt mache ich ja viel zum Thema Nürburgring-Langstreckenserie für die verschiedenen Magazine hier und bin auch im GT3-Sport, 24 Stunden Spa, 24 Stunden Nürburgring und hüpfe da immer so zwischen Formel 1 und den anderen Geschichten und ich muss auch sagen, ich mag das total, weil ich einfach diese Vielseitigkeit mag. Trotzdem ist es so, dass man ab und zu noch in Schubladen gesteckt wird. Mai ist so, aber wie gesagt, da mache ich mir jetzt nicht viel draus. Ich habe auch keine Lust mehr, ständig irgendwie ein Schild umzuhängen mit, ja, ich weiß, wovon ich rede, musst mir jetzt nicht erklären, wie der Luftdruck funktioniert. Für mich ist es einfach das Normalste von der Welt. Ich habe wahnsinnig viel Spaß dran. Eben wie du auch sagtest, es ist eine große Ehre, mit Schmiedi unterwegs zu sein. Auch deshalb mache ich Formel 1, auch wenn ich so eigentlich aus dem Breitensport- und DTM-GT3-Umfeld komme, weil es einfach so viel Spaß macht und ich hier immer wieder die Möglichkeit habe, seit vielen Jahren mit rein zu hüpfen.
Ja, dann können wir mal vielleicht den Leuten auch noch zum Abschluss so einen ganz kurzen Überblick geben, wie so ein Tagesablauf aussieht, weil wir machen ja nicht nur die Videos. Schmiedi, das ist kein 9-to-5-Job an der Strecke und auch im Nachhinein nicht. Wie läuft bei dir so ein Tag ab im Fahrerlager?
Ja, also man kommt, der Donnerstag ist noch der entspannteste Tag, muss man sagen. Das ist ja der sogenannte Medientag, aber auch da ist man dann normalerweise um 9 Uhr Ortszeit dann da und bleibt auch bis 20 Uhr und versucht halt mit so vielen Leuten wie möglich zu reden. Inzwischen gibt es ja jede Menge Medienrunden. Das gab es früher natürlich in meiner Anfangszeit überhaupt nicht. Es gab noch nicht mal Pressemitteilungen, als ich angefangen habe. Man musste sich die Leute suchen, was mir eigentlich auch lieber ist, weil diese ganzen Medienrunden, da kann man, sagen wir mal, das Basiswissen oder was jetzt gerade so neu ist, abfragen, aber im Endeffekt kommt nicht viel raus, ist ja auch logisch. Da sind irgendwelche 20 Journalisten, jeder hat eine andere Frage. Man springt von einem Thema ins andere, man kann keins vertiefen. Dafür sind eigentlich die Gespräche im Fahrerlager wichtig. Die werden auch immer schwieriger, speziell mit den Fahrern, was irgendwo logisch ist, weil wenn ein Fahrer auftaucht, sind sofort, keine Ahnung, gefühlt 100 Selfie-Jäger dem hinterher. Und die haben da natürlich auch keine große Lust drauf. Also verstecken die sich meistens. Man sieht sie kaum noch. Und das macht unsere Arbeit dann schwerer. Und teilweise geht es jetzt auch schon auf die Teamchefs oder Ingenieure über. Also es wird immer schwerer, Leute jetzt einfach so mal auf der Gasse anzusprechen. Eben weil es so viele Leute inzwischen im Fahrerlager gibt. Das ist ja ganz anders als bei Bernie Ecclestone. Da war das Fahrerlager wirklich ein exklusiver Bereich. Da ist eigentlich keiner reingekommen. Heute, weil die alle natürlich Geld verdienen wollen, kann man sich die Karten kaufen. Also über den Paddock Club und so. Und je nachdem, wie viel man da bezahlt, darf man ins Fahrerlager. Manche dürfen bei der Siegerehrung unten stehen am Parc Fermé und einige wenige dürfen sogar in die Startaufstellung. Da muss man natürlich dann richtig Geld abdrücken. Und das ist eben deswegen anders geworden und die Leute sind auch viel aggressiver. Also die haben heute kein Problem, ein Gespräch zu unterbrechen, legen die den Arm um die Schulter beim Fahrer und sagen, Picture, Picture. Mhm. Ja, und früher haben die gefragt, ja, Mr. Hamilton, kann ich ein Autogramm haben, bitte? Ja, haben wenigstens das gesagt. Also, oder haben gewartet, bis das Gespräch aus war. Gibt es heute alles nicht mehr. Und deswegen wird das Arbeiten immer schwerer und dann ist natürlich auch der Output dementsprechend schlechter, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und dann am Freitag, ja, ich würde sagen, man schlägt eigentlich immer zur gleichen Zeit am Morgen auf. Die Tage werden natürlich immer länger. Und der längste Tag ist der Sonntag. Der endet für uns also kaum vor Mitternacht, wenn es jetzt ein normaler Start ist. Und das kann man dann halt dann sich ausrechnen, wo dann die Arbeit endet, wenn der Start erst um 10 Uhr nachts ist, wie in Las Vegas.
Ja, 5.19 Uhr, glaube ich, habe ich den Laptop zugeklappt, ja. In Las Vegas.
Wow. Also wir haben es noch vor Sonnenaufgang ins Presse.
Gott sei Dank ist November gewesen, sonst wäre es hell gewesen in Las Vegas. Ja,
ja, ich mag einerseits diese Vielseitigkeit. Wir machen ja, also gerade eben zweiter Mann oder zweite Frau neben Schnitti, wir machen ja auch Bilder in der Boxengasse selber von der Technik und schauen da, was irgendwie neu ist und was nicht. Wir bearbeiten die Bilder, laden sie ins System hoch, schreiben die Online-Artikel. Das ist manchmal dann schon so ein bisschen so ein Terminmarathon, weil du natürlich zu den einzelnen Presserunden auch gehst, weil verpassen willst du die jetzt auch nicht, auch wenn es so ist, wie Michael sagt, dass da jetzt nicht immer so viel bei rumkommt und vielleicht mehr in Einzelgesprächen. Dann schreibst du den Artikel, stellst den auch wieder ins System und so. Also es ist schon sehr vielseitig, aber du musst halt auch sehr koordiniert und terminmanagementmäßig gut aufgestellt sein. Und dann kommt ja immer noch Formel Schmidt dazu, ganz oft. Und da war es zum Beispiel auch so, da hast du halt dann manchmal so deine Challenges in Katar. Uns ist, glaube ich, durch den Wind dreimal das Stativ umgefallen mit dem Handy für die zweite Perspektive drauf. Also das machen wir auch dann immer derjenige, der vor Ort ist, selbst. Wir haben da kein riesen Team von 10 Leuten dann. Und ja, manchmal muss man einfach improvisieren, aber das ist auch das, was den Job so reizvoll macht und Spaß macht. So läuft es dann eigentlich an der Strecke ab und geht dir ja wahrscheinlich meistens dann ähnlich auch mit dem Ganzen organisieren.
Ja, am tollsten wird es immer, wenn online am Sonntagabend eigentlich abgeschlossen ist und dann kommt immer noch Print dran, Riesenstatistikseite, Analyse, Bilder raussuchen, wir bereiten immer viel vor. Schmidti hat ja dann auch noch AMS Print und dann gibt es auch noch Sportauto, also ich glaube, wir decken so gut es geht alle Medienkanäle ab und ich persönlich finde das auch toll. Ja. Ich habe auch mein Studium war so ausgelegt, dass auf allen Medienkanälen wir fit gemacht werden, dass wir ein Wissen haben und dass wir dann auch, je nachdem, was gefordert ist, damit arbeiten können. Also, dass wir nicht nur auf Print spezialisiert sind und auch auf Online, sondern auch Social Media, YouTube. Und also da bin ich dann auch echt froh, dieses Studium gemacht zu haben. Und Schmidti ist halt ein Tausendsasser, der kann sowieso alles irgendwann mit der Zeit. Und aber bei dir sind die Tage auch lang, weil du ja dann auch oft noch die Geschichten unter der Woche für Print vorbereiten muss.
Ja, also bei euch ist natürlich online jetzt erstmal vordergründig, ist klar, außer Motorsport aktuell, ist dann natürlich am Sonntag ein großer Arbeitsaufwand, weil wir das versuchen, Sonntagnacht noch zuzumachen. Und da sind ja auch einige Seiten zu füllen. Meine persönliche Königsdisziplin ist natürlich Automotorensport, vor allem wenn es dann hochaktuell ist. Hochaktuell ist natürlich in Zeiten des Internets ein bisschen übertrieben, denn das AMS kommt dann erst am nächsten Mittwoch raus, also 3 Tage später, aber es muss ja trotzdem bis, sagen wir mal, Mitternacht hier zu sein und dann sind halt so Rennen wie Austin, wo man nur eigentlich nur eine Stunde hat für insgesamt 7 Seiten. Natürlich wird da schon was vorbereitet, aber das ist dann schon heftig. Vor allem, weil man halt bei Automotorensport für andere Leser schreibt als jetzt online. Das sind jetzt nicht unbedingt die absoluten Formel-1-Fans, die wirklich jeden kennen. Man muss da natürlich auch ein bisschen was erklären. Man muss auf einer anderen Ebene schreiben, sodass die Formel-1-Fans, die es lesen, nicht verärgert sind, aber die anderen also nicht überfordert. Also insofern, für mich ist es nach wie vor das wichtigste Medium, für die, die ich hier schreibe. Und wenn eben, wie gesagt, das aktuell ist an so einem Wochenende, dann hat das absoluten Vorrang und muss natürlich fertig sein vor allem anderen, eben weil da eben auch der Zeitdruck besteht, dass Mitternacht ist da Schicht im Schacht. Und wenn die Geschichte nicht da ist, dann sind da weiße Seiten drin, was man natürlich nicht riskieren kann.
Ja, ich glaube, wir haben alles bearbeitet, was zu bearbeiten war, 24 Rennen. Rekordsaison, muss man nochmal sagen, haben wir geschafft. Freuen uns jetzt auch alle auf die paar Wochen Freizeit. Es geht ja dann im März wieder los. Und ich glaube, wir sehen wahrscheinlich ein super spannendes Jahr, Schmidi.
Ich glaube auch. Also wenn es jetzt so weitergeht wie in der zweiten Saison, man kann ja eigentlich sagen seit Imola, dann wird es eine sensationelle Saison. Ich glaube, dass auch aus dem Mittelfeld ein paar jetzt gemerkt haben, wie der Hase läuft, dass sie vielleicht sogar aufschließen können, dass wir vielleicht nächstes Jahr auch mal wieder einen Überraschungssieger haben. Den haben wir ja nicht. Es haben zwar 7 Fahrer gewonnen aus 4 Teams, aber das waren die üblichen Verdächtigen. Aber hätte sich ja vielleicht mal gefreut, wenn ein Haas gewinnt oder ein Alpine. Das macht dann, das ist das Salz in der Suppe, wenn da einer aus dem Nichts kommt. Ich glaube, das könnte man nächstes Jahr erleben. Also ich hoffe wirklich, dass keiner jetzt den absoluten Superwurf noch aus dem Hut zaubert. Ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, weil sich viele jetzt schon auf 26 konzentrieren. Und deshalb könnte es nächstes Jahr eine noch bessere Saison geben als diese.
Ich freue mich auch. Wir sind ja wieder in der Besetzung auch nächstes Jahr unterwegs. Genau.
Ja, wird auf jeden Fall wieder spannend. Wieder neue Reisen, wieder neue Länder. Hoffen, dass Koffer transferiert werden. Da hatten wir dieses Jahr auch ein bisschen Pech. Aber ich glaube, wir können allen sagen, es ist eine geile Rennserie. Es ist wirklich Wahnsinn, zur Formel 1 zu gehen, dort vor Ort sein zu dürfen, für euch zu berichten. Ich glaube, das war eine sehr lange Runde jetzt, aber es gab
eine Mammutfolge zur Saison.
Wahrscheinlich die längste, die wir je hatten. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Uns bleibt nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen über die Feiertage. Erholt euch auch gut. Guckt die Folge an, guckt sie vielleicht auch zweimal an, wenn ihr sagt, da war so viel drin, das möchte ich nochmal schauen. Abonniert den Kanal, gebt einen Daumen, kommentiert, wie immer. Und mir bleibt auch noch zu sagen, nächstes Jahr kommen dann noch mehr YouTube-Videos, das ist alles in Planung. Wir versuchen, das Beste für euch immer rauszuholen, ganz nach dem Motto wie in der Formel 1. Stillstand ist Rückschritt, wir wollen weitermachen. Deshalb bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dann. Tschüss.
Servus.
Ciao.